Hier ist Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Einen herzlichen Gruß auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol. Die Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen. Und deshalb haben wir in der Sendereihe Höre Israel katholische Theologen und zu Gast, die über Bibellesungen sprechen, die für die heilige Messe des kommenden Sonntags vorgesehen sind. Neben Universitätsprofessoren und Priestern sind auch Ordensschwestern regelmäßig auf Sendung. Und wenn Sie möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie jetzt Ihre Bibel zur Hand nehmen und die Lesetexte des kommenden Sonntags mitverfolgen. Ich werde dann auch immer sagen, welcher Text gerade gemeint ist. Falls Sie Ihr Schott-Messbuch verwenden möchten, der kommende Sonntag ist der 26. im Jahreskreis Lesejahr C. Und zu unserer heutigen Sendung darf ich begrüßen unseren Referenten, Professor Dr. Burkhard Zapf. Er ist Lehrstuhlinhaber für Altes Testament an der Katholischen Universität Eichstätt. Er ist Priester. Grüß Gott, Professor Zapf.
Ja, grüß Gott.
Sie werden uns in Ihrem Vortrag mit auf die Reise ins Alte Testament wie ins Neue Testament nehmen. Und zuvor möchte ich nun die Sendung beginnend eben auch diese beiden Texte lesen, über die Sie gleich sprechen werden. Die erste Lesung, liebe Hörer und Hörer, ist folgende. Das ist der Prophet Amos, und zwar das Kapitel 6, die Verse 1a und 4 bis 7. Und bei dem Vers 1a lese ich noch einen extra Text, weil der Professor Zapf in seinem Referat auf diesen Text auch eingehen wird. Den werden Sie dann am Sonntag, wenn die Alte Testamentlesung gelesen wird, dann nicht hören, diesen kleinen Zusatz, aber in seinem Vortrag möchte er darauf eingehen, deshalb lese ich ihn mit. Lesung aus dem Propheten Amos. Weh den Sorglosen auf dem Zion und den Selbstsicheren auf dem Berg von Samaria. Weh den Vornehmen des Ersten unter den Völkern. Ihr liegt auf Betten aus Elfenbein und faulenzt auf euren Polstern. Zum Essen holt ihr euch Lämmer aus der Herde und Mastkälber aus dem Stall. Ihr grölt zum Klang der Harfe. Ihr wollt Lieder erfinden wie David. Ihr trinkt den Wein aus großen Humpen. Ihr salbt euch mit dem feinsten Öl und sorgt euch nicht über den Untergang Josefs. Darum müssen sie jetzt in die Verbannung. Allen Verbannten voran. Das Fest der Faulenzer ist nun vorbei. Soweit die Lesung aus dem Propheten Amos, also die Lesung aus dem Alten Testament vom kommenden Sonntag. Und das Evangelium, wenn Sie weiterschlagen möchten ins Neue Testament, steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Das ist das Gleichnis vom armen Lazarus. So, Kapitel 16, Verse 19 bis 31. Und auch diesen Text lese ich jetzt vor. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gerne seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er: »Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir. Er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer.« Abraham erwiderte: »Mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er es wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters. Denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Das ist das Evangelium vom kommenden Sonntag. Professor Zapf, Sie haben einen Vortrag vorbereitet über die beiden Lesungen und ich darf Sie nun bitten, diesen Vortrag zu halten.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die alttestamentliche Lesung aus dem Buch Amos und das Evangelium des kommenden Sonntags, welches, wie wir gehört haben, dem Lukas-Evangelium entnommen ist, scheinen sich bei erster Betrachtung jeweils um das gleiche Thema zu drehen. Den sorglosen Lebensgenuss von reichen, wohlhabenden Menschen, der sich zugleich mit Gleichgültigkeit angesichts der Armut und Bedürftigkeit anderer Menschen verbindet. Dabei lässt sich Letzteres in der Lesung nur aufgrund des Kontextes erahnen, wenn etwa 2 Kapitel vorher in Amos 4,1 davon die Rede ist, dass die dort als Baschan-Kühe titulierten Frauen der Oberschicht die wilde Partys feiern, zugleich die Schwachen und Armen unterdrücken und zermalmen. Bei dieser grundsätzlichen Gemeinsamkeit weisen beide Texte jedoch zugleich deutliche Unterschiede auf, die sozusagen verschiedene Aspekte eines solchen Verhaltens beleuchten. Wir wenden uns zunächst der Lesung aus dem Buch Amos zu. Das Buch Amos, das älteste unter den prophetischen Schriften des Alten Testamentes, ist das Buch, in dem sich die Sozialkritik als ein wesentliches Thema alttestamentlicher Prophetie am deutlichsten und pointiertesten zutage tritt. Entsprechend seiner Überschrift ist zumindest ein Grundbestand des Buches auf einen Propheten namens Amos zurückzuführen. Er stammte aus Tekoa, einem kleinen Städtchen südlich von Bethlehem, und wirkte während der Zeit des Usia, Königs von Juda, und des Jerobeam II., der zur selben Zeit König des Nordreiches Israel war. Zeitlich kommen wir damit ungefähr in das Jahr 760 vor Christi. Dabei gibt die Überschrift als Beruf des Amos nicht etwa Prophet, sondern völlig prosaisch Schafzüchter an. In Amos 7,14 spricht Amos selbst davon, dass er Vieh züchte und Maulbeerfeigen ziehe. Maulbeerfeigenbäume spenden eine kleine Frucht und lieferten obendrein vor allen Dingen Bauholz. Man muss sich also Amos als einen selbstständigen Angehörigen der Mittelschicht vorstellen, der sich sein Geld auf ehrliche Weise mit seiner Hände Arbeit verdiente. Da Maulbeerfeigen nicht in den Höhenlagen des judäischen Gebirges, wo Tekoa liegt, sondern nur in der Küstenebene Palästinas oder im warmen Jordangraben gedeihen, ist davon auszugehen, dass Amos öfters Tekoa verlassen musste und dabei zwangsläufig auch in Kontakt mit der Außenwelt, nicht zuletzt der damals dominierenden phönizischen Kultur, kam. Nach seiner Berufung machte sich Amos nun in das Nordreich Israel auf, um im Auftrag Gottes die dortigen sozialen Verhältnisse, vor allem das luxuriöse Gebaren der Oberschicht Samarias, zu kritisieren, die dem süßen Nichtstun frönte. Dass dies nicht lange gut gehen konnte, war zu erwarten. So erzählt uns Amos 7, dass der am Reichsheiligtum in Bethel auftretende Prophet nicht zuletzt wegen seiner harten Worte gegen den im Nordreich herrschenden König Redeverbot bekam und aus dem Nordreich ausgewiesen wurde. Was aber ist nun der Hintergrund dieser so harschen Botschaft des Amos, von der wir in der Lesung eine eindrucksvolle Kostprobe bekommen haben? Nach der Etablierung des Nordreiches Israels Anfang des 9. Jahrhunderts vor Christi hatten sich gegenüber der früheren Stämmegesellschaft Israels gravierende soziale Änderungen vollzogen. Bestanden die ursprünglichen Stämme Israels aus locker gefügten Verbänden von Sippen und Familien, die vom Ideal der Gleichheit geprägt waren, so bewirkte die Einführung des Königtums eine massive Differenzierung der Gesellschaft. Über die Schicht der vormals freien Bauernschaft, die als kleinbäuerliche Familienbetriebe wirtschafteten, etablierte sich eine vorwiegend städtische Oberschicht, bestehend aus Kaufleuten, Großgrundbesitzern, Königsbeamten und Militärs, die seitens des Königs zur Sicherstellung ihres Auskommens mit Ländereien belehnt wurden. Besonders die Entwicklung von Großgrundbesitz, der auf immer größere Ausweitung strebte, führte zu einem gesellschaftlichen Ungleichgewicht. So konnten bäuerliche Familienbetriebe nicht mehr mit den wesentlich wirtschaftlicher arbeitenden Großgrundbesitzern konkurrieren. Kam dann noch ein schlechtes Jahr dazu, gerieten viele der Kleinbetriebe in existenzielle Not. Diese wiederum machten sich die Großgrundbesitzer zunutze, indem sie das harte antike Schuldrecht zu ihren Gunsten anwandten. Demnach musste jemand, der einen Kredit aufnahm, zunächst sein Land und seine Habseligkeiten als Pfand geben, um schließlich seine Familienangehörigen oder gar sich selbst in Schuldknechtschaft zu begeben, um die aufgelaufenen Schulden abzuarbeiten. Auf diese Weise eigneten sich die Großgrundbesitzer raffiniert nach und nach die Grundstücke der vormals eigenständigen Betriebe an, bis, wie es der Prophet Jesaja einige Jahrzehnte nach Amos für das Südreich Juda beschreibt, kein Platz im Land mehr war. So Jesaja 5,8. Dadurch wiederum öffnete sich die soziale Schere immer mehr, sodass schließlich einer kleinen, prosperierenden Oberschicht eine breite, verarmte Schicht von vormals freien Bauern gegenüberstand. Dass das Schicksal seiner Stammesgenossen, einem Mann wie Amos, der selbst der Mittelschicht entstammte, besonders schmerzlich berührte, ist nachvollziehbar. Gleichzeitig widersprach diese Entwicklung zutiefst dem altisraelischen Ideal, das von den recht modern klingenden Idealen der Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit geprägt war. So erhob Amos im Namen des Gottes Israels seinen Protest. Der Gott Israels hatte ja selbst einst sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei und Unfreiheit herausgeführt, mit dem Ziel, es zur Brudergemeinde zu machen. Und dieses Ziel sah Amos völlig pervertiert. Hinzu kam, und davon legt besonders die heutige Lesung Zeugnis ab, dass die reiche Oberschicht sich offenbar in keiner Weise ihrer sozialen Verantwortung bewusst war. Vielleicht mag sie ihren Reichtum sogar als ein ihr von Gott gewährtes Geschenk angesehen haben, welches sie durchaus verdient hätte. Tatsächlich gibt es im Alten Testament Texte, die Reichtum als Folge des Segens Gottes verstehen. Wie nun die Reichen in Samaria ihren Reichtum gedankenlos genossen, beschreibt die heutige Lesung. Wenn hier außerdem von den Sorglosen auf dem Zion die Rede ist, so handelt es sich hier wohl um eine spätere Ergänzung, die die Botschaft des Amos etwas später auch für die Oberschicht des Südreiches Juda aktualisieren wollte. Das heißt, bereits hier zeigt sich, dass die Botschaft des Amos nicht rein zeitbedingt, sondern auch auf andere Zeiten und Situationen anwendbar ist. Sorglosigkeit und Selbstsicherheit zeichnet die Oberschicht aus. Hintergrund dafür dürfte wohl ihr Stolz gewesen sein, Oberschicht des Gottesvolkes zu sein. In diesem Rahmen könnte auch das hier geschilderte Gelage zu verstehen sein. So gibt es Exegeten, die die hier geschilderte Feier als religiöses Kultmahl verstehen wollten. Das heißt nicht als säkulare Feier, sondern als eine Feier zu Ehren Gottes, wie sie auch anderweitig im Alten Testament belegt ist. Dann wäre hier von einer massiven Entartung des Gottesdienstes die Rede. Anstelle das Beste, Wein, Fleisch, Öl, Gott zu opfern, labt man sich selbst daran und entfernt sich damit im Gottesdienst selbst von Gott und wird gleichzeitig schuldig an den Armen. In jedem Fall geht es hier um äußersten Luxus. Zu ihm zählen insbesondere die hier genannten Elfenbeinbetten. Darunter versteht man aus Holz gefertigte Betten, die mit Elfenbeinschnitzereien beschlagen waren. Tatsächlich hat man Reste dieser teuren Importware bei Ausgrabungen in Samaria gefunden. Mastkälber lieferten das feinste und fetteste Fleisch, zur damaligen Zeit Inbegriff der Delikatesse. Man denke etwa an die Parabel vom verlorenen Sohn, wo der Vater anlässlich der Rückkehr seines Sohnes das Mastkalb aus dem Stall holen und schlachten lässt. Man muss sich dabei gleichzeitig vor Augen halten, dass der durchschnittliche Israelit wohl nur recht selten Fleisch zu essen bekam. Auch dies ist also nichts anderes als ein Ausdruck des gedankenlosen und verschwenderischen Luxus. Dabei kommen sich die Angesprochenen offenbar noch recht fromm vor, wenn sie David nachzueifern suchen, der ja als großer geistlicher Lieddichter in die Tradition des Alten Testamentes einging. Auch dies könnte ein Hinweis sein, dass es sich hier um einen entarteten Gottesdienst in Form eines Kultmahles handelt. Wenn dabei der Wein aus großen Humpen, gemeint sind eigentlich Opferschalen, getrunken wird, so ist dies wiederum ein Ausdruck der Maßlosigkeit. Zwar steht das Alte Testament dem Weingenuss durchaus positiv gegenüber, mahnt aber vor Trunkenheit und sieht darin den Ausdruck eines ungeordneten Lebenswandels. So ist denn auch das abschließende Urteil, das die Verbannung ankündigt hat. Es spielt wohl auf die Zerstörung Samarias durch die Assyrer im Jahre 722 vor Christi an, die zur Exilierung weiter Teile der Oberschicht Samarias führte. Der letzte Satz der Lesung schließlich, das Fest der Faulenzer ist vorbei, spiegelt die gesunde Lebenseinstellung des Amos als eines hart arbeitenden Menschen wider, der Faulheit als Ausdruck der Sittenlosigkeit verstand. Selbstbezogenheit, gedankenloser Luxus und eine Selbstsicherheit, die in keiner Weise von Selbstzweifeln angekränkelt ist, ist nach der Botschaft des Amos eine Haltung, die schließlich in den Untergang führen muss. Ohne hier schwarz-weiß malen zu wollen, assoziiert diese Lesung durchaus ein Stück weit das Verhalten so mancher Menschen in den westlichen Wohlstandsländern. Manchmal kann man sich nur schwer des Eindrucks erwehren, wir würden den Wohlstand in weite Teile unserer Gesellschaft genießt, wie eine Selbstverständlichkeit ansehen. Blind angesichts der in vielen Teilen der Erde herrschenden himmelschreienden Armut, wo Menschen oft nicht das Lebensnotwendige haben. Manches, was wir selbstverständlich nehmen, worauf wir meinen, ein Recht zu haben, wird aus der Perspektive vieler Menschen in der südlichen Hemisphäre zum hohen Luxus. Die Lesung könnte uns dabei ein Anlass sein, einmal darüber nachzudenken, ob nicht manches, was wir als selbstverständlich ansehen, überflüssiger Luxus ist, der noch dazu auf Kosten anderer Menschen geht. Ich denke hier etwa an den Umgang mit den Ressourcen, Energie und Wasser, der hohe Fleischgenuss in den westlichen Ländern, der, wie wir alle wissen, ein Vielfaches an Energie zu seiner Herstellung verbraucht. Wir wissen dabei, dass würde jeder Mensch auf dieser Erde denselben Lebensstandard in Anspruch nehmen, wie er in den westlichen Ländern praktiziert wird, dies zur endgültigen Zerstörung unseres Planeten führen würde. Gedankenlosigkeit, ungehemmter Genuss, vereint mit Verantwortungslosigkeit, führt die Adressaten der heutigen Lesung in den Untergang. In Vers 1b, der in der Lesung nicht verlesen wird, werden sie dabei als Vornehme des ersten der Völker beschrieben. Erstes der Völker aber ist Israel, das Gottesvolk, in dem sich nach dem Willen Gottes alle Völker der Erde segnen sollen. Weite Teile der westlichen Welt sind immer noch christlich geprägt. Seinen Niederschlag müsste dies im Bewusstsein um die Verantwortung für die Notleidenden finden. Wenn die Oberschicht Samarias selbst den Gottesdienst pervertiert, so sollte auch dies Anlass zu Nachdenken sein. Gottesdienst dient immer auch dazu, offen zu werden für den Willen und das Wort Gottes, woraus sich der Auftrag zur Evangelisierung und Erneuerung der Welt ableitet.
Sie hören Radio Horeb, Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag. Heute geht es um die Lesung aus dem Buch Amos, die wir gerade gehört haben und zu der Professor Zapf von der Katholischen Universität in Eichstätt, er ist dort Professor für Altes Testament, gesprochen hat. Also die Lesung hat er schon ausgelegt und jetzt legt er das Evangelium vom kommenden Sonntag aus. Das ist das Evangelium, das bekannt ist als das Gleichnis vom armen Lazarus, aber da steckt noch viel mehr drin. Professor Zapf.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auf die alttestamentliche Lesung aus dem Buch Amos antwortet nun das Evangelium vom Reichen und vom armen Lazarus. Auch hier steht ähnlich wie in der Lesung das gleichgültige, selbstbezogene Genussstreben des Reichen im Fokus, wenn es diesen schließlich in den Untergang führt. Dennoch werden gegenüber der Lesung im Evangelium noch andere Aspekte und Themen sichtbar. Wenn man sich zunächst einmal die Stellung dieses Textes im Lukas-Evangelium ansieht, so steht es in einer Linie mit einer Reihe von Texten, die sich mit dem rechten Umgang mit Geld und Gut beschäftigen. Tatsächlich findet sich etwa das Evangelium vom klugen Verwalter, das wir am vergangenen Sonntag gehört haben, nur wenige Verse vor unserem heutigen Evangelium. Überhaupt spielt im Lukas-Evangelium das Thema Reichtum und der Umgang damit eine wichtige Rolle. Gegenüber der alttestamentlichen Lesung treten nun folgende neue Aspekte in den Blick. So geht es hier nicht allein wie in der Amos-Lesung um den Untergang als Folge eines gedankenlosen Genießens des Reichtums, sondern um die Konsequenz, die das diesseitige Leben für das jenseitige Geschick des Menschen hat. Ein Leben nach dem Tod nämlich kennt das Alte Testament in den meisten seiner Teile noch nicht. Hinzu kommt, dass auch im Evangelium das Geschick der Menschen bedacht wird, die unter der Gedankenlosigkeit und dem Egoismus der Reichen leiden. Dabei geht das Evangelium von einer ausgleichenden Gerechtigkeit aus. Jeder bekommt seinen Anteil am Guten und am Schlechten. Während der Reiche seinen Teil am Guten bereits im diesseitigen Leben erhalten hat, wird dem armen Lazarus erst im Jenseits sein Glück zuteil. Ein Gedanke, der, wie bereits gesagt, in der Lesung keine Rolle spielt. Hier geht Israel, und das heißt auch die leidende Unterschicht, an der verantwortungslosen Genusssucht seiner Oberschicht zugrunde. Im Evangelium spielen dabei auch Bilder der jeweiligen Orte bzw. Umstände eine Rolle, die sich mit der Jenseitsvorstellung verbinden. Während im Alten Testament Arme und Reiche ihren Platz im Grab und damit in einer düsteren Unterwelt finden, wo es allenfalls eine schattenhafte Existenz gibt, steht hier einem Ehrenplatz an der Seite Abrahams, dem Inbegriff des Gerechten und Stammvaters Israels, eine Art Strafort gegenüber, der sich durch ein qualenverursachendes Feuer auszeichnet. Dabei geht es hier noch nicht um Himmel oder Hölle. Vielmehr dachte man sich, dass jenseits vor dem endgültigen Weltgericht offenbar in verschiedene Bereiche aufgeteilt, in denen die Verstorbenen je nach ihrem irdischen Verhalten auf das Endgericht warten und dabei jeweils Lohn oder Strafe erhalten. Einen weiteren Aspekt beleuchtet der zweite Teil des Evangeliums. Hier sieht man, worum es im Hinblick auf den Leser oder Hörer eigentlich geht. Nämlich, wie man sich für sich das Schicksal des Reichen vermeiden kann. Er spricht ja sozusagen als Toter, dessen Schicksal unabänderlich ist, zu uns, den Lebenden, damit wir sein Schicksal nicht erleiden. Das Evangelium ist also eine Art warnende Beispielerzählung, nicht die Schilderung einer Begebenheit, die sich tatsächlich so ereignet hätte. Die Vermeidung des Schicksals des Reichen wird entsprechend der Worte Abrahams im Hören auf Mos und die Propheten gesehen. Beide sind Ausdruck des Willens Gottes für die Lebensgestaltung des Menschen. Im engeren Sinn ist hier wohl auch der Dekalog im Blick. Zwar ist im Dekalog von der Sorge um den Notleidenden Nächsten nicht die Rede, wohl aber spiegeln sich in den Geboten des Dekaloges das Hauptgebot der Gottes- und Nächstenliebe wieder. Man kann aber auch an Worte aus dem alttestamentlichen Gesetz denken. So wird etwa in Deuteronomium 15, Vers 7 die Fürsorge für den armen Mitbruder vorgeschrieben, wenn es dort heißt: Wenn bei dir ein Armer lebt, irgendeiner deiner Brüder, in irgendeiner deiner Stadtbereiche, in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du nicht hartherzig sein und sollst deinem armen Bruder deine Hand nicht verschließen. Diese Botschaft des Alten Testamentes wird zur indispensablen Grundlage der Lebensgestaltung. Wenn Abraham dabei das Ansinnen des Reichen zurückweist, den verstorbenen Lazarus in sein Elternhaus zurückzuschicken, um wie ein Prophet seine Brüder zu warnen, und Abraham sagt, dass diese selbst dann nicht hören werden, wenn jemand von den Toten zurückkehrt, so kann man darin auch einen Anklang an die Auferstehung Jesu Christi hören. Wer der Schrift nicht glaubt und sich nicht an ihr orientiert, wird und kann auch die Botschaft der Auferstehung nicht glauben. Die Orientierung an der Schrift bleibt auch nach der Auferstehung Christi Grundlage des Glaubens, zumal sie, wie dann später im Lukas-Evangelium die Erzählung der Emmaus-Jünger in Lukas 24, 13 bis 15 zum Ausdruck bringt, einer der wesentlichen Zugänge ist, um auch die Wahrheit der Auferstehung glauben zu können. Insgesamt also leitet das Evangelium dazu an, in einem der Schrift entsprechenden Umgang mit den zeitlichen Gütern die Grundlagen für das jenseitige Geschick zu legen. Ein Tagesgebet drückt dies sehr schön in folgender Form aus: Führe uns in deinem Erbarmen den rechten Weg und hilf uns, die vergänglichen Güter so zu gebrauchen, dass wir die ewige nicht verlieren. Noch einige Bemerkungen zu den einzelnen Versen. Der in Vers 19 genannte reiche Mann ist im Unterschied zu Lazarus auffälligerweise namenlos. Wenn man berücksichtigt, dass sich der Name des armen Lazarus vom hebräischen Namen El-Azar ableitet, was so viel wie Gott hilft bedeutet, so zeigt sich bereits in dieser Namenlosigkeit des Reichen sein stolzes und eigensüchtiges Gebaren. Der Reiche lebt auf sich selbst bezogen. Er meint, niemanden zu benötigen. Er ist eigentlich von Beginn an eine Unperson. Das luxuriöse Verhalten des Reichen zeigt sich in seinen Gewändern. Genannt wird Purpur, jene Farbe gewonnen aus der Purpurschnecke, die die Gewänder von Kaisern und Königen schmückte. Nicht nur zu festlichen Anlässen legt der Reiche diese Gewänder an, sondern trägt sie sozusagen als Alltagskleider, wie auch sein Alltag gefüllt ist von einem Leben in Luxus und Freude. Für zeitgenössische jüdische Hörer war dies ein Verstoß gegen den großtuerischen Hochmut, den bereits die Propheten geißeln. Zeitgenössische griechische Hörer erinnerten sich wohl der Aufrufe zur Mäßigung, die sich in der griechischen Literatur immer wieder finden. Dem prächtig gekleideten Reichen steht der arme Lazarus gegenüber. Wenn davon die Rede ist, dass sein Leib mit Geschwüren bedeckt ist, die man also offensichtlich sehen kann, so denkt der Autor wohl an einen nackten, nur spärlich begleiteten Menschen, dem seine Menschenwürde genommen ist. Dieser Mann ist entsprechend seines Namens einzig auf Gott verwiesen. Er wird damit zu einer Art Symbolgestalt des Armen schlechthin, dessen Hoffnung allein bei Gott liegt. Dabei ist er offenbar gar ganz in der Nähe des Reichen, wenn er am Fuß von dessen Tisch liegt, aber völlig unbeachtet, nur auf das angewiesen, was achtlos von der Fülle des Essens herunterfällt. Dabei erinnert Lazarus nebenbei gesagt an den hungrigen Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Auch dieser hätte seinen Hunger gerne gestillt von dem, was man den Schweinen als Futterschoten vorwarf. Ist der verlorene Sohn unter die Schweine geraten, so ist Lazarus sozusagen auf den Hund gekommen. Er ist ausgeliefert an die halbwinden Straßenhunde, die noch heute im Orient anzutreffen sind und einem geschwächten Armen durchaus gefährlich werden können. Man vergleiche dazu etwa Psalm 22, Vers 17. Im Unterschied zu unserem Kulturkreis zählte der Hund in Israel zu den verachteten Tieren. Hund war ein Schimpfwort. Nicht zuletzt deshalb, weil der Hund als unreines Tier galt. Ihm ausgeliefert zu sein, war tiefste Erniedrigung. Bei allem Unterschied ereilt nun beide, den Reichen und den armen Lazarus, das Todesgeschick. Wurde im Alten Testament der Tod als der große Gleichmacher gesehen, so deutet sich bereits hier ein grundlegender Unterschied an. Den Armen umgeben nun nicht mehr Hunde, vielmehr wird er fürsorglich von Engeln wie ein Kind in den Schoß Abrahams getragen, während der Reiche lediglich begraben wird. Ihn begleiten allenfalls teilnahmslose Menschen, keine Engel. Für ihn wird die Unterwelt zum Strafort, wo ein Feuer brennt. Spuren dieser Vorstellung, die sich später in der Vorstellung vom Fegfeuer bzw. Höllenfeuer niederschlagen, finden sich bereits im Alten Testament, zum Beispiel in Jesaja 66, Vers 24. Hinter dieser ungleichen Behandlung steht die Vorstellung einer Umkehr der Verhältnisse, die sich am Gedanken der ausgleichenden Gerechtigkeit orientiert. Beide, Lazarus und Reiche, nehmen dabei Abraham als ihren Vater wahr, worauf Abraham bei seiner Antwort an den Reichen durchaus eingeht, wenn er diesen mit »mein Kind« anredet. Nur hat die Abrahamssohnschaft für den Reichen keinerlei Vorteil. Nicht die Abstammung, sondern nur das Verhalten. Die Lebenspraxis im Diesseits hat demnach Auswirkungen auf das Geschick im Jenseits. Oder modern gesprochen, Taufscheinchristentum nützt nichts. Wenn nun der Reiche um ein wenig Wasser für seinen brennenden Durst bittet, so befindet er sich im Grunde in einer ähnlichen Position wie einst Lazarus. Musste dieser seinen Hunger mit dem stillen, was vom Tisch des Reichen fiel, so bettelt der Reiche um einige Tropfen Wasser aus der Überfülle der Ströme, von denen man sich das Paradies bewässert vorstellte. Die Antwort Abrahams in Vers 25 klingt zunächst fast ein wenig brutal. Wird hier nicht Gerechtigkeit vor Gnade gestellt? Wo bleibt da die neutestamentliche Liebesbotschaft? Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich hier ja nur um eine Beispielerzählung handelt, die den Hörer im Hier und Heute zu einer Sinnesänderung führen soll. Er soll sich bewusst machen, was ihm blühen kann, nicht muss, wenn er nicht heute die Konsequenzen für sein Verhalten zieht. Damit sind wir bei der Bedeutung des Evangeliums für uns angelangt. Vermutlich würden wir uns weder in der Gestalt des Reichen noch des armen Lazarus wiedererkennen. Kaum jemand von uns lebt wohl derart in Saus und Braus, wie dies der Reiche tut. Und doch finden wir uns bei ehrlicher Betrachtung wahrscheinlich eher in der Nähe des Reichen als des armen Lazarus. Zumindest aus der Perspektive von vielen Menschen in den südlichen Ländern dieser Erde, die kaum das Nötigste zum Leben haben, mag ein durchschnittlicher Europäer oder Nordamerikaner märchenhaft reich erscheinen. In jedem Fall stellt dieses Evangelium uns vor die drängende Frage des angemessenen Umgangs mit den Gütern, die uns anvertraut sind, angesichts der himmelschreienden Not in der Welt, die ja in Gestalt mancher Bettelbriefe auch an unsere Tür klopft. Dies macht uns das Evangelium überaus deutlich, entscheidet sich das jenseitige Heil des Menschen an der Aufmerksamkeit und Liebe, die wir Notleidenden entgegenbringen. Einer der frühen Wüstenmönche formuliert diese Wahrheit in sehr radikaler Weise, wenn er einmal sagt, wo die Liebe herrscht, gibt es keine Scheunen und Speicher. Dies heißt gewiss nicht, dass es keine sinnvolle Vorsorge oder keinen Lebensgenuss geben darf. Aber all das darf nicht unter Ausblendung des Notleidenden geschehen. Der Schluss des Evangeliums schließlich macht uns in der Anspielung auf die Auferstehung Christi deutlich, worauf es ankommt. Glaube an die Auferstehung ist nur dort lebendig, wo auch das Zeugnis und die Mahnung der Schrift ernst genommen werden.
Hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Heute Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag. Darin geht es um einen Warnruf des Propheten Amos an die Reichen des Volkes, sowie um das Gleichnis des armen Lazarus. Das ist am kommenden Sonntag. Einerseits die Lesung aus dem Alten Testament und das Evangelium, das Sie in der Heiligen Messe hören werden. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Professor Dr. Burkhard Zapf. Er ist Universitätsprofessor für Altes Testament an der Katholischen Universität Eichstätt. Und ja, Professor Zapf, danke für Ihren Vortrag. Und ich möchte nun auf ein paar Dinge vielleicht noch ein bisschen näher eingehen. Fangen wir mal mit der Lesung an. Sie haben das ja geschildert, der Prophet Amos damals in seiner Zeit, wie er in das Nordreich dann rüber ist und den Leuten das vorgeworfen hat, dass eben sie ihrem Untergang zusteuern, wenn sie so weiterleben wie bisher. Und es war sehr eindringlich, wie Sie uns das geschildert haben. Und ja, Sie haben ja im Vortrag gesagt, wahrscheinlich trifft es jetzt von uns direkt niemanden so sehr, aber dann doch ein bisschen, gerade auch so, wir leben ja vielleicht nicht in extremem Reichtum, aber doch in Wohlstand. Wir sind eine Wohlstandsgesellschaft und da haben wir doch auch diese Gefahren, in der wir da drin stecken. Jetzt, Sie haben auch gesagt, im Alten Testament gibt es ja diese Stellen, wo es heißt, also Segen ist ein Ausdruck, also Wohlstand ist ein Ausdruck von Segen und wenn ich gut lebe, dann habe ich mir den Wohlstand auch verdient. Wird denn das im Neuen Testament nicht mehr so weiterverfolgt oder sind einfach der Blickwinkel ein anderer?
Ich denke, dass hier der Blickwinkel ein anderer ist. Also zunächst einmal ist das entsprechend im Alten Testament des sogenannten Tun-Ergehens-Zusammenhangs zu sehen. Man geht von einer Weltordnung aus und da das Leben rein diesseitig gesehen wird, ich habe ja bereits gesagt, dass es so etwas wie ein Leben nach dem Tod im Alten Testament, zumindest in den frühen Schichten, nicht gibt, muss natürlich Frömmigkeit sich auch sozusagen ihren Ertrag im Leben haben. Sehr schön zeigt sich das etwa bei Job im ersten Kapitel des Buches Job, der als ein sehr reicher und gleichzeitig auch frommer Mann geschildert wird. Erst in späteren Schichten des Alten Testamentes, offenbar unter der Erfahrung, dass Reichtum eben auch zu einer Pervertierung der Sitten führen kann, wird das problematisiert, so sehr, dass etwa bei Jesus Sirach Reicher gleichzeitig mit Frevler in Zusammenhang gebracht wird. Und an dieser alttestamentlichen Tradition knüpft dann das Neue Testament an, so dass Reichtum eigentlich mehr oder weniger ein Ausdruck für Ungerechtigkeit ist, denn wo es Reichtum gibt und gleichzeitig Arme, muss etwas in Schieflage geraten sein.
Also es geht immer um die ausgleichende Gerechtigkeit im Alten Testament wie im Neuen Testament, die das eben, ja, Arme und Reiche, dass es eben nicht in die extreme Schere kommt, sondern auch um ein gutes Miteinander geht.
Ja, wie gesagt, im Alten Testament denkt man auch nicht so individuell wie im Neuen Testament. Da denkt man zunächst einmal in Sippen. Und das ist natürlich dieses Problem von Armut und Reichtum noch nicht so krass ausgedrückt, weil wenn jemand dort in Armut gefallen ist, hat sich normalerweise die Sippe seine angenommen. Erst durch diese soziale Schieflage, die sich dann im 8. Jahrhundert in der beschriebenen Weise entwickelt, kommt dieses Bewusstsein von Armut und Reichtum im eigentlichen Sinn stärker auf, weil eben auch die Sippengemeinschaft den Einzelnen nicht mehr vom sozialen Absturz bewahren konnte, ja. Und dadurch wird Reichtum und Armut mehr individualisiert und damit auch tritt auch mehr die soziale Verantwortung des Einzelnen in den Blick.
Der Prophet Amos prangert ja einen gedankenlosen Luxus, eine Selbstbezogenheit, eine Selbstsicherheit, frei von Selbstzweifeln an. Also gerade dieser Luxus, in dem auch damals das Volk oder die Reichen des Volkes gelebt haben, wo Sie auch geschildert haben, dass es eine Haltung ist, die in den Untergang führen muss. Und wenn man heute schaut, Sie haben ja auch diesen beeindruckenden Transfer in das Heute gemacht, wenn man zum Beispiel sich den Fleischkonsum anschaut, Sie haben es auch gesagt, man weiß heute eigentlich, dass es extrem viel Wasser und Energie braucht, um eben Fleisch überhaupt mal zu erzeugen, auch dass gegessen wird. Aber weltweit nimmt der Fleischkonsum weiter zu. Also ist ja... Eigentlich ist es so, viele Bereiche der Nachhaltigkeit heute, man weiß Dinge, den Klimawandel, man weiß eigentlich, was zu tun wäre, aber dann tut keiner was oder zumindest ganz wenig, so scheint der Eindruck zu sein. Wie ging es denn damals dem Propheten Amos? Hat denn seine Prophetie was bewirkt?
Soweit wir wissen, hat die Prophetie nichts bewirkt, was sich eben auch daran zeigt, dass ja tatsächlich das Nordreich untergegangen ist und auch das Südreich in eine politische Schieflage gekommen ist. Es war über fast 100 Jahre hinweg Vasallenstaat des Assyrischen Reiches. Aber man hat dann offenbar diese Mahnung, deswegen ist sie uns ja auch überliefert, dann in späteren Zeiten ernst genommen und eben das Exil, beziehungsweise also die Exilierung der Oberschicht, tatsächlich als ein Strafhandeln Gottes verstanden, sodass uns diese Worte überliefert sind. Sie haben vielleicht in der Situation direkt selber nichts oder nur wenig bewirkt. Sie haben aber später dann in der Geschichte des Gottesvolk eine Menge bewirkt bis hinein in unsere Zeit. Also es gab ja immer wieder auch sehr viele Christen, die ihr soziales Gewissen aufgrund dieser Botschaft der Propheten entdeckt haben und danach gehandelt haben.
Also dass man aus solchen Sachen wirklich lernt. Und wenn wir heute über unsere Umwelt nachdenken, dass wir dann doch sagen, ja okay, aber wenigstens müssen wir unseren Teil dazu beitragen, damit hier doch noch was geschieht, weil die Prophetien, die nicht nur jetzt christliche Propheten oder jüdische Propheten anstellen, die sagen, die Welt geht, wenn wir so weitermachen, tatsächlich den Bach runter. Das machen ja auch ganz normale säkulare Wissenschaftler, die sagen, ja so und so geht's hin. Dass dann zumindest wir Christen uns das an die Brust schlagen, sagen, ja, dann versuchen wir zumindest so zu leben, dass wir unseren Teil beitragen, dass es nicht noch schlimmer wird.
Wobei wir Christen natürlich das Ganze sowohl innerweltlich wie eben auch über die Welt hinaus betrachten sollten. Also ich meine, es geht nach christlichem Verständnis zwar auch um die Rettung der Welt im ökologischen Sinn, aber es geht auch um die Rettung der Menschheit und unseres eigenen Lebens. Und auch hier, das macht ja die Erzählung vom reichen und armen Lazarus deutlich, führt ein eigensüchtiges Leben in den Untergang. Nicht, weil uns Gott verdammen würde, sondern weil wir uns selber von Gott abschneiden durch ein solches Leben. Also es ist sozusagen der geistliche Aspekt, den man da nicht aus den Augen verlieren sollte.
Sie haben auch geschildert, eben gerade bei dem armen Lazarus, dass es eben um eine Beispielerzählung geht und nicht um ein tatsächlich so, so ist es dann auch, es muss so kommen. Wenn also es wäre ja schlimm, wenn man also quasi weiß, ich bin jetzt im Leben, ja, geht's mir gut, ich bin, hab Wohlstand, das bedeutet im Jenseits, oh je, da geht's dann erstmal den Bach runter. Während die Armen dann, also so ein Automatismus ist, denke ich, nicht gemeint, sondern es ist ja eine Beispielerzählung, die uns warnen soll.
Ja.
Und das kam, denke ich, auch sehr stark rüber. Was mich beschäftigt in dieser Bibelstelle ist dieser Moment, wo es heißt, es ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand von hier zu euch und von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er es wollte. Das ist natürlich harter Tobak.
Ja, ich meine, dass das metaphorisch zu verstehen ist. Also dieses in sich sozusagen Gefangensein des Reichen, das dazu führt, dass er überhaupt keinen Blick mehr für die Armen hat, führt dazu, dass er im Grunde genommen, wenn man das mal so jetzt in der herkömmlichen Terminologie ausdrücken darf, der himmlischen Freude, also der Gemeinschaft mit Gott gar nicht fähig ist. Also bei Gott geht es um Liebe. Um das sich verschenken und sich beschenken lassen. Das kann der Reiche nicht, weil er so eingeübt hat, nur auf sich selber zu starren, dass er unfähig ist für diese himmlische Gemeinschaft. Und das würde ich als diesen großen Graben, der hier beschrieben ist, verstehen.
Also metaphorisch gesehen und eben als Gleichnis, um uns eben auf diesen ganz bestimmten Punkt zu bringen, dass wir sagen, okay, welche Konsequenzen hat mein Lebensstil und wie kann ich da vielleicht doch auch anders leben? Sie haben ja auch da wertvolle Tipps gegeben, auch dieses eine schöne Gebet, ja, wo man sagt, okay, wie kann ich leben, damit eben mein auch in der Ewigkeit dann mein Leben entsprechend auch gestaltet sein kann. Es sind diese Warnrufe, die da kommen und ich finde auch spannend in diesem Evangelium, dass dann der Reiche dann ja selber einen Vorschlag macht, geh heim zu meinen Brüdern, schickt den Lazarus dorthin und der soll sie warnen. Ja, der soll also auch nicht nur warnen, sondern der soll quasi als von den Toten auferstandener große Sensation machen und dann werden sie auf ihn hören. Und das wünschen wir uns ja manchmal auch heute, dass dann irgendwie was Extremes passiert, damit die Leute wach werden. Hoffentlich keine schlimme Katastrophe. Meistens ist es ja so, dass Leute erst dann wach werden, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Und er schlägt hier vor, ja, mach doch quasi ein Wunder und lass den Lazarus und dann werden sie hören. Aber die Antwort ist, nee, die werden nicht hören, sie werden sich nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht, wenn sie nicht wirklich schon auf Mose und die Propheten, als auch auf einen Propheten wie Amos tatsächlich hören. Eigentlich ist alles schon da, wenn wir unsere Ohren aufmachen. Höre Israel heißt, wir wollen die Ohren wirklich hören und es in unser Leben übertragen. Dann ist ja, eigentlich steht es ja schwarz auf weiß da, wir hören das. Und aber irgendwie würde man sich doch so ein Wunder wünschen, so eine extreme Sensation.
Ja, ich denke, das ist etwas, was zutiefst menschlich ist. Das geht uns allen so, weil wir etwas Sicheres in den Händen haben möchten. Aber die Strategie Gottes läuft offensichtlich in den leisen Tönen ab. Ich denke, es ist immer wieder mal so, dass uns so kleine Zeichen geschenkt wird, dass das alles, was wir glauben, wirklich wahr ist. Aber nicht so, dass wir das fest in den Händen haben könnten, sondern ich meine, dass immer wieder eben auch dieser Glaubensakt von uns geleistet werden muss. Und ich meine, also meine persönliche Erfahrung ist, wenn man die Schrift ernst nimmt und sich versucht, daran zu orientieren, dann wird man im eigenen Leben ein Stück weit auch die Wahrheit dessen, was hier gesagt wird, erfahren dürfen. Und da braucht es im Grunde genommen eigentlich ein solches Wunder nicht.
Ich denke auch, also wenn wir dieses Gebet, das Sie geschildert haben, ernst nehmen und sagen, also auch täglich wirklich beten und sagen, führe uns in deinem Erbarmen den rechten Weg und hilf uns, die vergänglichen Güter so zu gebrauchen, dass wir die ewigen nicht verlieren. Das ist ein ganz zentraler Gedanke, dass wir auch dann einen rechten Umgang mit den Dingen eben haben, die uns tagtäglich auch das Leben erleichtern und auch schön machen. Und aber, dass wir eben den Blick für die Armen auf jeden Fall mit drin haben und mit ihnen zusammenleben, für sie sorgen, auch hier diesen Gedanken der ausgleichenden Gerechtigkeit leben und dann eben auch vorbereitet sind für die Ewigkeit. Und ja, von daher haben wir, denke ich, eine gute Vorbereitung jetzt auch für den Sonntag, wenn wir diese Texte hören. Vielen Dank, Professor Zapf. Ich möchte Sie gleich noch bitten, uns abschließend zur Sendung Ihren priesterlichen Segen zu geben.
Ja.
Und darf Sie, liebe Hörer und Hörer, darauf hinweisen, dass diese Sendung aufgezeichnet worden ist. Wenn Sie möchten, können Sie beim CD-Dienst von Radio Horeb eine CD bestellen. Wenn Sie unter der Woche wieder anrufen möchten, unter der Telefonnummer 083-2396-75120. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten zu Radio Horeb, wenn Sie sich bitte einen Hörerservice, das ist folgende Telefonnummer 083-2396-75110. Oder mehr Informationen auf www.horeb.org im Internet. So, nun darf ich Sie bitten, Professor Zapf uns den priesterlichen Segen zu geben am Ende des Jahres.
Vorab möchte ich Ihnen noch einen gesegneten Sonntag wünschen.
Dankeschön.
Und erbitte uns den priesterlichen Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Professor Dr. Ja. Burkhard Zapf, Universitätsprofessor für Altes Testament an der Katholischen Universität Eichstätt.
Ja, bedanke mich auch. Wiederhören.
Dies war Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag. Ich hoffe, wir konnten Sie ja mitnehmen in diese Lesungen des kommenden Sonntags und damit auf die Heilige Messe einstimmen und auch einige Anregungen geben, wie eine ausgleichende Gerechtigkeit aussehen und könnte und wie sie auch verwirklicht werden könnte. Und ja, dass Sie, wenn Sie diese Texte hören, ja einfach vorbereitet sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes Wochenende und einen inspirierenden Sonntag. Ich verabschiede mich von Ihnen, Ihr Bodo Klose.